Es begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler. Es freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es weiter mit dem Grundkurs Hagiotherapie mit Diakon Bernd Fassbender und Ruth Diegelmann. Ein tiefes Anliegen der Hagiotherapie ist es, geistige Leiden zu erforschen, um die in jedem Menschen innewohnende Geistseele zur Heilung zu führen. Die Hagiotherapie will den Menschen helfen, frei zu werden von den Belastungen des Lebens und öffnen für neue schöpferische Handlungsweisen. Gründer der Hagiotherapie war der kroatische Theologe Professor Tomislav Ivančić. Er starb am 17. Februar 2017 im Alter von 78 Jahren. Sein Vermächtnis, die Hagiotherapie, möchten wir weitergeben in 6 Lehreinheiten. Die Ausbildungsleiter dieses Grundkurses Hagiotherapie hier bei Radio Horeb, das sind Ruth Diegelmann und Diakon Bernd Fassbender. Beide sind Hagio-Assistenten, wurden von Professor Ivančić in Zagreb ausgesendet, persönlich berufen und gesendet. Und in dieser Sendung sind Sie jetzt hier. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen, herzlich willkommen aus Hof Bieber in der Rhön sind Sie zu uns gekommen. Hallo Frau Diegelmann.
Hallo Frau Böhler, ich grüße alle Hörer und Hörerinnen.
Und Diakon Fassbender ist bei uns. Er ist Leiter der Gemeinschaft Gebet und Wort Deutschland und Gründer des Hagio-Zentrums in Limburg. Auch an Sie ein herzliches Willkommen, Herr Diakon.
Grüß Gott, ich begrüße Sie alle recht herzlich und freue mich, dass Sie diese Sendung wieder hören.
Jetzt sind wir schon in der 4. Ausbildungseinheit vom Grundkurs Hagiotherapie hier bei Radio Horeb. Jede Einheit steht zwar für sich, aber ich fasse jetzt mal die einzelnen Themen nochmal zusammen oder lasse sie Revue passieren. In der ersten Lehreinheit haben wir etwas über die Entstehung der Hagiotherapie und deren Bedeutung für die geistige Gesundheit gesprochen. Dann ging es um die Geistseele, die Mitte des Menschen, wo sich alles niederlegt, was wir im Laufe unseres irdischen Lebens erleben. Und das war Mittelpunkt der letzten Sendung, die verletzte Geistseele. Also wie wirkt sich die Lebensgeschichte des Menschen auf die Geistseele aus? Was verändert sich im Menschen, wenn er zum Beispiel zu wenig Liebe bekommt? Die Hagiotherapie nach Professor Ivančić will dem Menschen helfen, ja frei zu werden von den Belastungen des Lebens. Ja, und dass die Geistseele, dass der Mensch sich mit seinem gesamten Sein neu öffnet für schöpferische Handlungsweisen und auch neue Handlungsweisen. Und in jeder Sendung haben wir bisher Geschichten gehört, die dazu anregen, sich selbst zu entdecken. Und zu jeder Sendung gab es bisher auch Handouts. Also gab es ein paar Arbeitsblätter, die Sie sich vorher vielleicht schon ausdrucken lassen konnten oder auch im Nachhinein, die finden Sie auf der Homepage vom Hagio-Zentrum oder der Hagiotherapie www.hagio.de oder auch auf der Seite von Radio Horeb www.horeb.org. Aber zurück zur Geschichte vom Adler, die es in der letzten Sendung zu hören gab. Der Adler und dem Hühnerhof und dass der Adler dachte, er sei ein Huhn und dass er nicht richtig fliegen kann. Er hat an seinen Gaben und Fähigkeiten, die hat er einfach nicht gekannt, das, was in ihm von Gott her angelegt war, die Flügel. Und so könnte man sagen, so geht es auch dem Menschen, wenn er seinen eigenen Weg nicht so recht sucht oder aus irgendwelchen Gründen nicht findet. Herr Diakon, wenn wir jetzt an die Geschichte nochmal denken, was waren denn so erste Schritte des Adlers, dass er gemerkt hat, hey, ich bin ja gar kein Huhn, ich muss ja gar nicht immer unten auf dem Boden sitzen und picken und so auch als Überleitung zu der Frage, was sind jetzt so erste Schritte auch in die Heilung der Geistseele?
Ja, der Adler lebt ja auf dem Hühnerhof, er kannte nichts anderes und so wurde er zum Huhn. Bedurfte eines Anstoßes von außen, dass dieser Naturmensch kam und sagt, du bist ein Adler. Und er hat da sehr lange gebraucht, bis er das auf einmal angenommen hat und dann auch ausprobiert hat. Und das geht bei uns Menschen ähnlich. Wir leben in einem bestimmten Umfeld, in das wir hineingeboren wurden. Und wir werden durch dieses Umfeld beeinflusst, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn wir nicht uns irgendwann mal die Frage stellen, wer bin ich, werden wir immer so weiterleben. Also bedarf es eines Impulses von außen und der Frage, lebe ich mein Leben oder lebt mein Leben mich?
Jetzt geht es also auch darum, herauszufinden, warum kann ich meine Fähigkeiten nicht leben, Frau Diegelmann?
Oftmals sind ja auch Dinge in der Lebensgeschichte passiert. Bei dem Adler auch. Er wurde aus seinem Umfeld, aus dem Wald herausgenommen. Er wurde von diesem Menschen, der den Hühnerhof hatte, eben aus dem Wald geholt und wurde in den Hühnerhof gebracht. Das war für den Adler bestimmt in seinen ersten Lebenswochen eine tiefe Erfahrung. Und solche Dinge passieren dann, können wir auch auf das menschliche Leben übersetzen, passieren auch in unserem Leben. Dinge, die uns verletzen, die unsere Geistseele bewegen und die dann Auswirkungen haben auf das ganze Leben. Und da kann ich ein gutes Beispiel geben anhand meiner eigenen Erfahrung, anhand meiner eigenen Lebensgeschichte. Eine Verletzung der Geistseele, die mein Verhalten dann verändert hat, geprägt hat und Auswirkungen hatte in meinem Leben. Ich bin jahrzehntelang ein richtiger Motorradfahrer gewesen und habe auch viele andere Risikosportarten ausprobiert, betrieben. Und das mussten alle Sportarten sein, die einen richtigen Adrenalinkick hervorrufen. Zum Beispiel Gleitschirmfliegen, Wildwasserrafting. Und diese Freizeitbeschäftigungen, die haben mich fasziniert. Und ich brauche wahrscheinlich auch nicht zu erwähnen, dass mein Motorrad natürlich ein Rennmotorrad war und viele PS hatte. Und dass ich auch auf einer Rennstrecke war, um eben dieses Rennstreckentraining zu trainieren und auch die Grenzen auszutesten, dann ist das Adrenalin natürlich perfekt und arbeitet richtig. Mir war damals nicht bewusst, dass ich mein Leben eigentlich ständig in Gefahr brachte. Dieses Motorradfahren, das wurde für mich fast zur Sucht. Und in der Hagiotherapieausbildung sind mir dann diese Zusammenhänge bewusst geworden. Doch konnte ich mich damals noch nicht entschließen, dieses Motorradfahren und dieses mein Leben ständig aufs Spiel setzen, wirklich zu lassen und das Motorrad zu verkaufen. Ein Mitchrist hat mich dann darauf angesprochen und sagte zu mir, weißt du eigentlich nicht, dass du wertvoll bist für Gott? Und überdenke mal, wenn du verunglücken würdest, dann wäre das vielleicht schlimm, weil Gott dich noch braucht für eine andere Aufgabe. Und da habe ich dann das erste Mal wirklich begonnen, darüber nachzudenken, dass mein Leben wertvoll ist und dass ich nicht so damit umgehen darf. Monate später traf ich dann Professor Ivancic wieder einmal. Und natürlich war ich auch oft mit meinem Motorrad unterwegs, überall hin, im Ausland, in vielen Ländern. Und der Professor Ivancic, der sah dann auch mein Motorrad und er schaut dann auf das Motorrad und dann schaute er auf mich in meinem schwarzen Lederkombi und dann lächelte er und wir haben uns unterhalten. Er kannte mich da auch schon. Und später dann während des Gottesdienstes kniete er sich vor den Altar und betete ein ganz langes Heilungsgebet. Und da betete er zur Heilung von Verletzungen, die sich bei einer schweren Geburt ereignet hatten. Und ich saß dann da in der Kirche und ich wusste genau, dies ist ein Gebet für mich. Das trifft genau mich und ich wusste, dass ich eine ganz schwere Geburt war für meine Mutter und dass sie sogar fast mit ihrem Leben kämpfen musste. Und ein paar Tage später konnte ich dann auch mein Motorrad verkaufen und ich bin bis heute nicht mehr gefahren. Also ich habe mich seitdem nie mehr auf ein Motorrad draufgesetzt und mache es auch nicht mehr. Und ich habe auch alle anderen risikohaften Sportarten seitdem gemieden. Und ich habe auch kein Verlangen mehr, diese auszuüben. Und ich habe überlegt, ich suche auch keine Ersatzhandlungen mehr. Da ist wohl eine ganz tiefe Heilung geschehen. Aber welche Risikoverhaltensweisen waren denn eigentlich erkennbar bei mir? Man könnte sagen, ich war risikobereit, ich war leichtsinnig, ich war todesmutig und so weiter. Ihnen fallen vielleicht auch noch verschiedene Dinge ein, die Sie nennen könnten. Aber was war passiert? Was war die Ursache dieser Auswirkungen? Und die Ursache war diese schwere, stundenlange Geburt, in der ich auch in Todesnot kam. Und diese Todesangst löste damals bei mir ein Trauma aus. Und dieses Trauma hat sich im Unterbewusstsein abgespeichert und hat sich dann gezeigt durch eine Faszination von lebensgefährlichen Sportarten. Und dieses permanente Wiederheranführen an die eigene Todesangst von damals, dadurch versuchte meine Seele, meine Geistseele, dieses Trauma zu behandeln. Und erst durch dieses Heilungsgebet, durch diese Meditation, konnte die Ursache der Verletzung berührt werden und meine Seele vollständig heilen. Schönes Beispiel gab es jetzt im November. Manch einer von Ihnen hat das vielleicht auch gehört. Es gab also einen Sportler, der hieß Valerie Rosso, und der war ein Basejumper. Das sind Menschen, die sich eben von hohen Plattformen, auch von Hochhäusern herunterstürzen, von Bergen herunterstürzen. Und zwar nur mit einem Fledermausgewand, also mit einem Gewand bekleidet, an dem so kleine Flügel sind. Und sie stürzen sich von diesen hohen Plattformen, auch von Bergen herunter, und erst in Bodennähe, zur letzten Möglichkeit fast, öffnen sie einen kleinen Fallschirm, so dass sie eben dann nicht sterben. Und Mitte November dieses Jahres ist dieser Herr Valerie Rosso gestorben, weil er sich von einem 7000 Meter hohen Berg im Himalaya hinabstürzte und eine Windböe kam und er krachte gegen die Felswand und ist gestorben. Natürlich musste ich dann auch wieder sehr an mich denken und meine Verletzung und habe mich natürlich auch gefragt, war das vielleicht sogar die gleiche Ursache und hat er nicht einen Herrn Professor Ivancic oder jemand anderen getroffen, der vielleicht mit ihm sprechen konnte und ihm helfen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass jede Verletzung eine Ursache hat. Die meisten Menschen, die exzessiv Risikosportarten betreiben und diesen Adrenalinkick brauchen, die sind wohl in ihrer Geistseele verletzt worden. Und das ist eben unsere Arbeit und unsere Aufgabe als Hagio-Assistenten, diese Ursachen der Verletzungen herauszufinden und dann die Menschen hinzuführen, dass sie eine Entscheidung fällen, hoffentlich eine Entscheidung für sich und für das Leben und dann eben die nächsten Schritte zu gehen, um die Heilung zu vermitteln.
Und das tun wir jetzt. Hier im Grundkurs Hagiotherapie Heilungswege der Geistseele. Danke zunächst für Ihre Lebensgeschichte, Frau Diegelmann. Eine ehemalige Motorradfahrerin, die es mochte, riskant zu fahren, riskante Sportarten geliebt hat. In der Hagiotherapie, wenn ich es richtig verstanden habe, sucht der Mensch Hilfe zur Lösung seiner Gespräche und in seiner Probleme und in Gesprächen werden die Ursachen erforscht, vielleicht Erklärungen gegeben und Lösungen angestrebt. Und Sie arbeiten auch mit verschiedenen Arten der Vermittlung. Also man kann sagen, der Hagio-Assistent erzählt auch von seinem eigenen Leben. Also er ist Zeuge, Zeugnis, er hat es selbst erlebt und gibt lebenspraktische Beispiele, die als Erläuterung dienen. Und das sollten Erklärungen sein für die Verletzungen des hilfesuchenden Menschen. Und die Hagiotherapie, so haben wir es in den letzten Sendungen auch gehört, arbeitet mit Bildern aus der Natur und mit Meditationen. Als ersten Schritt erkunden wir den Sinn des Lebens, sagen Sie. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wer bin ich, wohin gehe ich, was ist mein Auftrag, welchen Lebenssinn habe ich? Muss ich so sein, wie die anderen meinen, dass ich sein sollte? Herr Diakon Fassbender, diese Fragen gebe ich an Sie weiter. Wie geht's weiter nach diesen ersten Schritten?
Ja, diesen Satz, muss ich so sein, wie die anderen meinen, dass ich sein sollte, den stellen wir im Grunde genommen jedem Ratsuchenden, der zu uns kommt. Viele Menschen leben so, wie sie meinen, dass die Welt sie haben möchte, aber nicht so, wie es eigentlich ihre Art ist. Und dann wird sich die Frage gestellt, wie steht es mit meinem Selbstvertrauen, mit meinem Vertrauen zu mir, zu Gott, meinen Mitmenschen? Ohne das weiß ich nicht, wer ich bin und was das alles in und mit meinem Leben soll. Richte ich mich nach den anderen und übernehme deren Lebensweise, weil alle so sind und handeln? Es ist bestimmt besser, wenn ich mir selbst Gedanken mache, was mein Lebensweg sein soll. Das Gute suchen, erkennen und tun sollte für mich Voraussetzung für meine Art zu leben und für meine Entscheidungen sein. Das Erkannte dann auch selbstbewusst tun. Eine tiefe Verbindung zum Schöpfer hilft mir sehr dabei. Ich muss nicht ständig auf andere schauen und mir von ihnen vorschreiben lassen, wie ich zu leben habe. Ich bin ich und lebe mein Leben, wie ich es erkannt habe und wie ich es will. Ich bin vom Guten überzeugt und stehe dazu, auch wenn es mal gegen den Zeitgeist sein sollte.
Wir haben wieder eine Geschichte mitgebracht für Sie heute. Eine Geschichte über die kleine Holzpuppe Punchinello. Und dieser kleine Punchinello, der lebt mit seinen Freunden in einer kleinen Stadt. Und diese Geschichte stammt von dem Herrn Max Lucado. Die Wemmicks sind ein kleines Volk von Holzpuppen. Alle Holzpuppen wurden von dem Holzschnitzer Eli gemacht. Seine Werkstatt lag auf dem Hügel oberhalb des Städtchens. Und jeder Wemmick war anders. Einige hatten große Nasen, andere hatten große Augen, einige waren groß und wieder andere waren klein. Einige trugen Hüte, andere Mäntel. Aber alle waren von demselben Holzschnitzer gemacht worden und alle lebten im Städtchen. Den ganzen Tag, jeden Tag, taten die Wemmicks das Gleiche. Sie steckten einander Aufkleber an. Jeder Wemmick hatte eine Schachtel mit goldenen Sternchen und eine andere mit grauen Punkten. In der ganzen Stadt taten die Leute nichts anderes, als einander Sternchen oder Punkte anzustecken. Die Schönen, deren Holz ganz glatt war und deren Farben strahlten, bekamen immer Sternchen. Aber wenn das Holz rau war und die Farbe schon abblätterte, dann vergaben die Wemmicks Punkte. Die, die tolle Dinge tun konnten, bekamen ebenfalls Sternchen. Einige konnten große Klötze über ihre Köpfe hochheben oder über hohe Kisten springen. Andere kannten schwierige Worte oder konnten schön singen. Jeder gab ihnen Sternchen. Einige Wemmicks hatten überall Sternchen. Und immer wenn sie ein Sternchen bekamen, fühlten sie sich besonders gut. Dann wollten sie gleich etwas Neues tun, um wieder ein Sternchen zu bekommen. Andere konnten nur sehr wenig tun. Sie bekamen Punkte. Punchinello gehörte dazu. Er versuchte, so hoch zu springen wie die anderen, aber er fiel immer hin. Und wenn er hinfiel, kamen die anderen dazu und gaben ihm Punkte. Manchmal verkratzte sein Holz, wenn er hinfiel, dann bekam er noch mehr Punkte. Wenn er versuchte zu erklären, warum er gefallen war, sagte er etwas ganz Dummes und die Wemmicks gaben ihm wieder Punkte. Nach einiger Zeit hatte er so viele Punkte, dass er gar nicht mehr nach draußen gehen mochte. Er hatte Angst, dass er irgendetwas Dummes tun würde, wie seinen Hut vergessen oder in eine Pfütze treten, und dann würde er schon wieder Punkte bekommen. Er hatte schon so viele graue Punkte, dass die anderen kamen und ihm ganz ohne Grund noch mehr ansteckten.
Er verdient die vielen Punkte.
Da waren sich die anderen Holzpuppen einig.
Er ist keine gute Holzpuppe.
Nach einiger Zeit glaubte Punchinello, was die anderen sagten.
»Ich bin ein schlechter Wemmick«,
sagte er. Wenn er nach draußen ging, blieb er bei den anderen Wemmicks, die auch viele Punkte hatten. Er fühlte sich besser, wenn er mit ihnen zusammen war. Eines Tages traf er ein Wemmick-Mädchen, das ganz anders war als alle anderen. Sie hatte keine Sternchen oder Punkte. Sie war einfach nur aus Holz. Ihr Name war Lucia. Es lag nicht daran, dass die anderen ihr keine Aufkleber anstecken wollten. Die Aufkleber hielten einfach nicht. Einige Wemmicks bewunderten Lucia, weil sie keine Punkte hatte. Sie liefen zu ihr hin, um ihr ein Sternchen anzustecken. Aber das Sternchen fiel ab. Andere schauten auf sie herunter, weil sie keine Sternchen hatte. Sie wollten ihr Punkte anstecken, aber auch die Punkte fielen ab. So will ich auch sein, dachte Punchinello. Ich will nicht, dass mir irgendwer was ansteckt. Also fragte er das Wemmick-Mädchen ohne Aufkleber, wie sie das geschafft hatte.
Das ist ganz einfach,
erwiderte Lucia.
Ich besuche jeden Tag Eli. Eli. Ja, Eli, der Holzschnitzer, ich sitze bei ihm in der Werkstatt. Warum? Warum findest du es nicht selber heraus? Geh doch einfach den Hügel hinauf, er ist da.
Damit drehte sich das Wemmick-Mädchen ohne Aufkleber um und hüpfte davon.
Aber ob er mich wohl sehen will?
Rief Punchinello. Lucia hörte ihn nicht mehr. Punchinello ging nach Hause. Er saß am Fenster und sah zu, wie die anderen draußen herumliefen und einander Sternchen oder Punkte ansteckten.
Das ist falsch,
sagte er zu sich selbst, und er beschloss, Eli zu besuchen. Er ging den schmalen Weg den Hügel hinauf und betrat die große Werkstatt. Seine hölzernen Augen weiteten sich, als er sah, wie groß alles war. Der Hocker war so groß wie er. Er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um auf den Arbeitstisch zu gucken. Der Hammer war so lang wie sein Arm. Punchinello schluckte.
Hier bleibe ich nicht.
Er drehte sich zur Tür um. Dann hörte er seinen Namen.
Punchinello.
Die Stimme war tief und kräftig. Punchinello blieb stehen.
Punchinello, wie schön, dass du da bist. Komm her und lass dich anschauen.
Punchinello drehte sich langsam um und blickte den großen, bärtigen Handwerker an.
Du kennst meinen Namen?
Fragte der kleine Wemmick.
Aber natürlich kenne ich ihn. Ich habe dich gemacht.
Eli bückte sich, hob ihn hoch und setzte ihn auf den Arbeitstisch. Sagte der Holzschnitzer nachdenklich, als er die grauen Punkte sah.
Es sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hast. Ich wollte das nicht, Eli. Ich habe alles versucht. Du musst dich vor mir nicht verteidigen, Kleiner. Mir ist egal, was die anderen Wemmicks denken. Wirklich? Ja, und ihr sollt es auch egal sein. Wer sind sie denn, dass sie Sternchen und Punkte vergeben? Sie sind Wemmix, genau wie du. Was sie denken, ist unwichtig. Punchinello. Es ist nur wichtig, was ich denke, und ich denke, dass du einmalig bist.
Punchinello lachte.
Ich einmalig? Warum? Ich kann nicht schnell laufen, ich kann nicht hoch springen, meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich?
Eli blickte Punchinello an, legte seine Hände auf die schmalen, hölzernen Schultern und sagte ganz langsam:
Weil du mir gehörst, darum bist du für mich wichtig.
Noch nie hatte jemand Punchinello so angeschaut. Schon gar nicht sein Schöpfer. Er wusste nicht, was er sagen sollte.
Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst,
erklärte Eli.
Ich bin gekommen, weil ich jemanden getroffen habe, der keinen Aufkleber hat,
sagte Punchinello.
Ich weiß, sie hat mir schon von dir erzählt. Warum bleiben die Aufkleber an mir nicht haften?
Der Holzschnitzer sprach ganz sanft.
Weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als was die anderen denken. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meine Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe.
Eli lächelte.
Das kommt noch. Das dauert ein bisschen. Du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist.
Eli hob Punchinello von seinem Arbeitstisch und stellte ihn auf den Boden.
Denke daran,
sagte Eli, als der Wemmick durch die Tür ging.
Du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe, und ich mache keine Fehler.
Punchinello blieb nicht stehen, aber in seinem Herzen dachte er, ich glaube, er meint es ernst. Und als er das dachte, fiel ein Aufkleber auf den Boden. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese bewegende Geschichte zeigt dem kleinen Punchinello die Gestalt, das Gesicht und die Werkstatt des Schnitzers Eli. Die Holzpuppe braucht einen Moment, aber dann erkennt sie in diesem liebenswürdigen älteren Herrn ihren Schöpfer. Für uns Menschen ist es nicht immer leicht, unseren Schöpfer zu erkennen. Wir können ihn suchen, wir können uns ihm zuwenden und wir können zu ihm reden. Doch das fällt vielen Menschen nicht leicht. Denn mit dem Schöpfer verbinden wir auch das Bild des Vaters. Und dann kommt es sehr darauf an, was ich für ein Vaterbild in mir trage. Und dieses oft nicht einfach auszudrücken, denn viele Menschen meinen, dass ihnen klar ist, dass der Vater im Himmel ein guter Vater ist, dass er das auch sein muss, denn er hat ja die ganze Welt geschaffen, die Natur, die Tiere, er hat so viel Gutes geschaffen. Und dann muss dieser Vater im Himmel ein guter Vater sein. Und dies sagen die Menschen dann auch mit dem Brustton ihrer Überzeugung. Aber dieses Bild tragen sie oft nur in ihrem Verstand, in ihren Gedanken, sprich in ihrem Kopf. Und in ihrem Herzen hat sich oft ein ganz anderes Bild des Schöpfers oder des Vaters versteckt. Vielleicht das Bild des strengen Vaters oder das Bild des strafenden Vaters oder des Vaters, der sowieso nie da ist und der nicht zuhört oder der sich einen Kehricht kümmert und mir sowieso nicht hilft. Uns ist oft nicht klar, dass das Bild, welches wir von unserem leiblichen Vater haben, unser Denken und Fühlen in Bezug auf den Schöpfer sehr leitet. Dieses Bild unseres leiblichen Vaters hat oft einen direkten Einfluss auf unsere Beziehung zum Schöpfer. Und das geschieht meistens unbewusst. Wenn unser Vater nie Zeit hatte, unberechenbar war, cholerisch, schwach, unsicher, dann wird dieses Bild unbewusst auf das Bild des Schöpfers projiziert. Besonders Menschen, die viele negative Erlebnisse mit dem eigenen leiblichen Vater oder auch mit dem Pflegevater, Stiefvater, je nachdem gemacht haben, die tun sich in der Regel schwer. Eine tiefe persönliche und auch vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Vater, zu ihrem Schöpfer im Himmel aufzubauen. Manche Menschen sind so stark verletzt, dass sie gar nicht mehr glauben mögen. Sie mögen gar nicht mehr daran denken, dass es diesen Vater im Himmel gibt oder dass es diesen Schöpfer gibt, der die Erde geschaffen hat. Sie verneinen diesen Schöpfer komplett und verneinen auch diesen Vater im Himmel komplett. Und deshalb haben sie auch die Kommunikation eingestellt. Sprich, sie wollen nicht dran denken, natürlich dann auch nicht mehr sich dahin wenden. Und sie haben oftmals sogar die Suche nach dem Schöpfer komplett eingestellt. Und in der Hagiotherapie haben wir die Aufgabe, wieder ein positives Bild des Schöpfers zu vermitteln. Und auch dem Menschen wieder dazu fähig zu machen, wieder auf die Suche zu gehen. Und wir decken diese versteckten Verletzungen auf. Und wir erklären, dass unser Vater im Himmel, dass unser Schöpfer ein gütiger, ein gerechter, ein liebevoller Vater ist. Wir erklären, dass unser Vater im Himmel Gott ist. Das heißt, Gott macht keine Fehler. Und dass Gott zu jeder Zeit ansprechbar ist. Und außerdem allmächtig ist, weil er eben Gott ist und kein Mensch. Unser leiblicher Vater, der ist ein Mensch und deshalb handelt er oft falsch. Er handelt menschlich. Er macht Fehler, er hat keine Zeit, er straft, er ist geizig, je nachdem. Er ist halt ganz Mensch mit Stärken und Schwächen, auch mit Stärken. Und die sollten wir auch nicht vergessen, sondern die sollten wir uns auch mal bewusst anschauen. Doch jetzt im Bereich dieser Sendung möchten wir natürlich erstmal den Fokus auf die Verletzung, auf die Schwächen richten. Ich möchte Sie jetzt wieder bitten, ein Blatt Papier bereitzulegen und einen Stift. Denn jetzt kommen zwei Fragen an Sie, die Sie sich vielleicht beantworten könnten. Erste Frage: Welches Bild habe ich vom Vater? Und die zweite Frage: Stimmt dieses Bild mit dem Bild des Schöpfers überein?
Jetzt stellen wir uns die Frage: Gibt es einen Schöpfer und wie ist er? Die Frage der Existenz des Schöpfers ist mittlerweile so weit erforscht und beantwortet worden, dass gesagt wird, es sei unmöglich, Atheist zu sein. Um das verstehen zu können, ist es unbedingt erforderlich, den Unterschied zwischen rationaler und intellektueller Erkenntnis zu kennen. Die rationale Erkenntnis analysiert, unterscheidet, vergleicht die Details, experimentiert, misst, wiegt, dringt bis ins Innerste des Gewebes vor und erforscht die Materie bis zum kleinsten messbaren und erkennbaren Bereich. Der Intellekt dagegen prüft die Ganzheit all dessen, was ist, Er dringt bis ins Grenzenlose vor, er kennt intuitiv die Grundlagen der Existenz, er kennt den Sinn des Ganzen und ermöglicht eine Zukunftsvision. Mit dem Intellekt erfassen wir, was ein Ozean ist, mit dem Verstand aber fragen wir, ob die Ufer, die Fische, die Wellen und die Tiefen auch Ozean sind. Mit dem Intellekt erfassen wir, wer der Schöpfer ist. Der Verstand jedoch hat unzählige Fragen zu diesem Thema. Der Intellekt betrachtet die Wirklichkeit von einem Berggipfel aus, während der Verstand sie wie aus der Niederung eines Tales sieht. Dabei handelt es sich um dieselbe Wirklichkeit, nur gesehen von verschiedenen Standpunkten aus. Alles, was existiert, hat eine Ursache. Die Philosophie nennt die Erstursache von allem, was ist, das absolute Sein. Dieses personale, absolute Sein ist die Liebe mit seinen transzendentalen Eigenschaften der Güte, Wahrheit, Schönheit und Einheit. Für uns ist die Erkenntnis wichtig, dass das Sein Geist ist und Geist Leben ist. Die geistige Dimension des Menschen unterscheidet sich vom psychischen und vegetativen Leben der Pflanzen und Tiere dadurch, da sie direkt vom Schöpfer kommt, er hat sie dem Menschen eingehaucht. Zum Zeitpunkt der Zeugung, Empfängnis eines jeden Menschen schafft der Schöpfer diese Geistseele. Leib und Psyche entstehen biologisch durch die Eltern. Der Mensch begreift sich nur durch das Wissen seiner Herkunft. Erst wenn der Mensch spürt, dass er bedingungslos geliebt und gewollt ist, kann er angstfrei leben, zufrieden und glücklich sein, sich entwickeln und sich und andere lieben. Wenn der Mensch gut ist und nach der Wahrheit sucht, ist er geistig gesund und zu höchsten Leistungen fähig. Er ist dann bewusst oder unbewusst verbunden mit seinem Schöpfer. Auf dieser Basis ist es möglich, hilfesuchenden Menschen aller Weltanschauung zu begleiten und zu stärken. Ja, der Geist ist die stärkste Kraft im Menschen. Wenn Sie Ihr Blatt Papier in der Nähe haben und einen Stift, dann habe ich zwei weitere Aufgaben für Sie. Die erste ist, beschreiben Sie Ihr Bild des Schöpfers. Und die zweite lautet, welche Bedeutung hat der Schöpfer in Ihrem Leben?
Praktisch geht es zu hier im Grundkurs Hagiotherapie. Heute sprechen wir über die Heilungswege der Geistseele. Wir hörten soeben Diakon Bernd Fassbender aus Limburg zusammen mit Ruth Diegelmann. Beide sind Hagio-Assistenten, ausgebildet worden beim Begründer der Hagiotherapie bei Professor Ivancic in Zagreb. Sie wurden von ihm berufen und ausgesendet. Ja, jetzt haben Sie beide schon so einige wichtige Punkte angesprochen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, berührt wurden, dann sollten Sie sich oder dann empfehlen auch Herr Diakon Fassbender und die Frau Diegelmann, dass wir, ich sage jetzt auch mal wir, weil ich finde es auch sehr wertvolle Gedanken, dass wir uns Zeit nehmen, diesen Gedanken etwas freien Lauf zu lassen und in Ruhe auch die Fragen zu beantworten. Ich wiederhole nochmal die Frage, die die Frau Diegelmann gestellt hat. Und zwar behandelte ihre Geschichte nun davon, von dem Punchinello, der sich davon hat tragen lassen, dass er Punkte aufgeklebt bekommen hat, statt Sternchen wie alle anderen. Und er war natürlich geknickt und die Menschen haben auch auf ihn herausgesehen. Und dann kam ein Mädchen, und dieses Mädchen hat ihn zum Schöpfer gebracht, zum Eli, zu dem Holzschnitzer. Und so haben auch wir einen Schöpfer. Wir Christen nennen ihn Gott, der dreifaltige Gott, der, von dem wir abstammen, dessen Ebenbild wir sind. Und die Frage nach dieser Geschichte war, die hat uns Frau Diegelmann gestellt, ja, welches Bild haben wir von unserem Vater? Erstmal vom leiblichen Vater. Und wie bestimmt das Bild des leiblichen Vaters das Bild von unserem Schöpfergott? Und Herr Diakon Fassbender hat uns jetzt nochmal dazu eingeladen. Ja, beschreiben Sie Ihr Bild des Schöpfers, des Schöpfergottes. Welche Bedeutung hat der Schöpfer in Ihrem Leben? Die Skripte jeweils zu jeder Sendung, jetzt Skript 4, finden Sie im Internet auf horeb.org im Tagesprogramm finden Sie den Button Details und dort finden Sie auch einen Link zu dem Skript, das Sie runterladen können. Aber Herr Diakon, Sie haben noch mehr Fragen zur Vertiefung für uns vorbereitet. Die hören wir jetzt und danach vertiefen wir sie vielleicht ja bei Musik. Jetzt hören wir erstmal noch die Fragen.
Ja, diese vertiefenden Fragen finden Sie auch in dem Handout. Kann ein Gedanke gesehen, gerochen, betastet werden? Hast du einen Schmerz, ein Wort, eine Stimme gesehen? Du hast lebendige Menschen gesehen, hast du auch das Leben gesehen? Kannst du in den morgigen Tag hineinspringen? Wodurch wird das Weltall gehalten? Wo ist die Freiheit, wo Gerechtigkeit? Kannst du sie in einen Käfig sperren? Den folgenden Tag gibt es noch nicht, und du machst bereits Pläne für morgen. Wie ist das möglich? Das Materielle kannst du sehen, hören, betasten, riechen, mit Händen fassen. Und das Geistige? Worin besteht der Unterschied zwischen dem Lebendigen und dem Leblosen? Bist du ein glücklicher Mensch? Was quält dich und was freut dich? Was sollst du auf der Erde tun? Woher bist du auf die Erde gekommen? Und wenn du sie verlässt, wohin gehst du dann? Wer hat entschieden, dass du auf der Erde leben sollst? Wer hat Antworten auf deine grundlegenden Fragen? Ist alles für dich schon entschieden oder wartet alles darauf, dass du entscheidest? Wie kann das Einzige, was du hast, bewahren? Wie kannst du es bewahren, dich selbst und dein Leben bewahren? Lebst du für den Augenblick oder lebst du für die Ewigkeit? Konntest du irgendetwas an dir selber bestimmen oder bist du schlicht ein geschenktes Wesen?
Heilungswege der Geistseele, das ist heute im Grundkurs Hagiotherapie in der vierten Einheit das Thema. Und von Diakon Fassbender haben wir eben Fragen gehört, die unser Tiefstes betreffen, unser tiefstes Sein. Eine Frage, die sehr persönlich ist, die es sich lohnt zu stellen, nämlich, bin ich ein glücklicher Mensch? Bist du ein glücklicher Mensch? Was quält dich, Mensch? Was freut dich? Was quält mich? Was freut mich? Wer hat zum Beispiel entschieden, dass ich auf der Erde leben soll, dass ich geboren wurde. Wer wollte mich zutiefst? Will ich mich zutiefst? Das sind Fragen, die aufrütteln, die an die Substanz gehen. Doch Frau Diegelmann und Herr Fassbender, jetzt muss es ja irgendwie weitergehen, weil das sind auch Fragen, die Sie in der Hagiotherapie stellen. Worin besteht nun die Therapie? Wie gehen Sie mit Ihren Klienten den Weg der Heilung?
Wir möchten jetzt den Ablauf in der Hagiotherapie einmal schildern. Dies beschreiben wir in groben Zügen, damit Sie, liebe Zuhörer, einen ersten Einblick bekommen können. Natürlich wird jede Therapie individuell gestaltet und nicht zwei Therapien verlaufen genau gleich. Es entsteht immer ein Miteinander zwischen dem hilfesuchenden Menschen, dem Hagio-Assistenten und dem Heiligen Geist. Ohne ihn geht nichts. Die Therapie besteht darin, dass ein Mensch von sich selbst Abstand gewinnt und es ihm gelingt, sich mit liebevollen Augen anzuschauen, damit er innerlich umkehren kann, einen anderen Blickwinkel von sich selbst bekommt. Gerade das kann extrem schwierig sein, wenn irgendein Ereignis die Geistseele verletzt hat. Eine Verletzung kann schon im Augenblick der Zeugung, während der Schwangerschaft, in der Kleinkindphase oder zu jedem Zeitpunkt des Lebens vorkommen.
Wie also kann der Hagio-Patient die Gesundheit seines Geistes wiedererlangen? Er kann sie mit Hilfe des Hagio-Assistenten wiedererlangen, der ihm hilft, die Gesundheit der Geisteskonstitution dort wiederherzustellen, wo sie ruiniert ist, wo sie Probleme hat, und dort Heilung finden, wo sie beschädigt ist, sie dort rehabilitieren, wo er sie verloren hat. Die Geistseele des Patienten kann grundsätzlich aus drei Quellen verletzt worden sein: vom Hagio-Patienten selbst, von seiner Umgebung oder aus anderen, nicht persönlichen Quellen, aus Lebensumständen.
Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie überhaupt eine Geistseele haben. Es ist die Aufgabe eines Hagio-Assistenten, dem Menschen bewusst zu machen, dass er eine Geistseele hat. Heute gibt es eine große Sehnsucht danach, die eigene Mitte wiederzufinden. Um einem anderen helfen zu können, seine Geistseele zu finden, ist der erste Schritt, die eigene Geistseele gefunden zu haben.
Und dann ist es sehr wichtig, dass er, also der Hagio-Patient, zu einem Hagio-Assistenten kommt, einen findet, der ihn versteht und der ihm mit Ehrfurcht begegnet, der die Verletztheit seiner Geistseele und seine Hilflosigkeit begreift und der sich seiner mit viel Taktgefühl, Zärtlichkeit und Güte annimmt. Das ist immer der erste Schritt.
Danach soll man ihm im zweiten Schritt erklären, wo seine Geistseele Schaden erlitten hat. Der dritte Schritt besteht darin, ihn fest mit dem bedingungslosen Guten, mit der Wahrheit und der Liebe zu verbinden. Im vierten Schritt wird dem Hagio-Patienten geholfen, die anderen zu verstehen, ihnen zu vergeben und die eigenen Fehler zu bereuen, ohne Angst haben zu müssen, er werde deshalb verurteilt, verachtet oder abgelehnt.
Wenn der Mensch als Person auf den Schöpfer ausgerichtet ist, wenn er sein Gewissen gereinigt hat und sich frei für das Gute entscheidet, wenn er in der Welt anderen Gutes tut und sich bemüht, charakterfest und treu zu sein, dann findet er Sinn und auch den inneren Frieden.
Die anthropologische Ebene, wie Professor Tomislav Iwanschik sie nennt, erreicht man, indem man den Blick weitet und auf das Ganze richtet.
Ja, wie der Professor auch sagte, denn in jedem Teil des menschlichen Leibes ist der ganze Mensch anwesend. Die Seele ist eine Ganzheit. Auch die Gesundheit ist ganzheitlich, und wenn der Hagiopatient genesen soll, muss er in diese Ganzheit hineingeführt werden. Und um Ihnen dann auch noch vielleicht den nächsten Schritt zu bringen, das ist dieser Schritt auch auf der spirituellen Ebene, auf der geistigen Ebene, diese Ganzheit, diese Ganzwerdung zu unterstützen. Und das geht durch Gedanken, die ich Ihnen jetzt meditativ vortragen möchte. Nachdem wir heute wirklich so viel und auch, muss ich sagen, so lange gearbeitet haben, gönnen Sie sich doch jetzt eine kurze Zeit des Atemholens für Ihren Geist, für den Körper und für die Psyche. Und zwischen den einzelnen Gedanken können Sie auch später, wenn Sie es nachlesen, immer wieder innehalten, so wie es Ihnen gut tut. Dies ist dann auch im Handout, es sind diese Gedanken auch ausgedruckt. Sie können sich jetzt bequem hinsetzen, würdevoll, denn denken Sie daran, vergessen Sie es nicht, Sie sind wertvoll. Ich bin. Im Geist erkenne ich mich selbst. Ich bin jetzt hier. Ich nehme mir ein bisschen Zeit für mich. Ich spüre meine Hand auf meinen Beinen. Ich habe Hände und Beine. Ich spüre auch, wie mein Herz klopft. Ich habe ein Herz. Ich höre in der Stille auf die leisen Geräusche. Ich habe Ohren. Ich nehme mein Gefühl wahr. Ich habe wechselnde Gefühle. Ich habe meinen Verstand, mein Gedächtnis. Ich habe einen Namen. Aber wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin ein Mensch. Ich bin ein einzigartiger Mensch, unverwechselbar, einmalig. Ich bin aus meinem Schöpfer hervorgegangen. Ich bin eine Person, gewollt und geliebt von meinem Schöpfer. Ich bin ewig, unzerstörbar, wie mein Schöpfer. Ich bin in jedem Augenblick in ihm geborgen. Mein Schöpfer ist die Güte, die Wahrheit, die Liebe und die Schönheit. Lebe ich in der Güte, wie mein Schöpfer, dann bin ich. Ist die Wahrheit der Maßstab meines Lebens, dann bin ich. Lebe ich in der Liebe zu mir und zu meinen Mitmenschen, dann bin ich. Erkenne ich die Schönheit der Schöpfung und die Schönheit meines Menschseins, dann bin ich. Und immer gilt, ich bin ich. Und jeden Tag darf ich ein wenig mehr und immer mehr dieses einmalige Ich werden.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hier im Grundkurs Hagiotherapie. Heute ist die vierte Einheit. Heute geht es um Heilungswege der Geist, Seele. Wir haben jetzt schon eine lange Wegstrecke zurückgelegt. Wir haben vorhin die Geschichte gehört von der Holzpuppe, die zu ihrem Erbauer gegangen ist, so könnte man ihn nennen, zu Eli. Und eben als ich die Geschichte gehört habe und auch diese Impulsfragen gehört habe, Frau Diegelmann, da habe ich so darüber nachgedacht, dass es doch, glaube ich, auch wenn wir über die Frage sprechen, wer ist denn Gott in meinem Leben? Welche Rolle spielt der Schöpfer in meinem Leben? Dass ich mich auch vielleicht frage, ja, wie taste ich mich auch an Gott heran? Und wenn wir im Bild der Werkstatt bleiben, ist doch sicherlich eine wichtige Frage, darf ich überhaupt einfach so zu meinem Schöpfer hingehen? Finde ich einen Platz in der Werkstatt?
Das ist sehr schön, Frau Böhler, wie Sie das sagen. Weil wir hatten gerade vor kurzem Grundkurs geschult und da war das ein großes Thema, dass die Teilnehmer uns zurückgemeldet haben, ich traue mich fast gar nicht in diese Werkstatt hinein und ich fühle mich dort unwohl. Und ich würde, glaube ich, auch ganz schnell wieder gehen wollen. Und dann haben wir das zum Anlass genommen zu fragen, so und jetzt überlegt und wir haben den Teilnehmern auch Zeit gelassen, wo wäre denn dein Platz in dieser Werkstatt? Und ich habe gesagt, ihr müsst eine Kuscheldecke mitbringen, ihr müsst ein großes Kissen mitbringen, ihr müsst etwas ganz Gemütliches mitbringen, damit ihr euch in dieser Werkstatt auch wohnlich einrichten könnt.
Und das können wir doch jetzt auch eigentlich die Hörer einladen, jetzt gerade in der Adventszeit, wo wir die Menschwerdung Christi feiern, dass wir auch die Hörer einladen, in dieser stillen Zeit zu schauen, was brauchen sie in dieser Werkstatt, was brauchen sie in der Begegnung mit ihrem Schöpfer?
Ja, und das war dann ganz interessant. Manche sagen, ich brauche dazu noch Zeit, bis ich mich wirklich dort einrichten kann. Ich glaube, der erste Schritt wäre, dass ich mitarbeite. Dann fühle ich mich gut, dann bringe ich eine Leistung, dann geht das. Also ich würde mitarbeiten. Andere haben gesagt, ja, ich würde mich dann doch schon auf die Werkbank setzen und zuschauen, ganz nahe. Und andere haben wirklich ganz mutig gesagt, ich setze mich auf den Schoß von Eli und dort bleib ich sitzen. Und alles, was er macht und was er tut, das muss er machen, wenn ich auf seinem Schoß sitze und ich bleibe da sitzen und ich frage ihn die ganze Zeit und ich will alles wissen und er muss mich in die Arme nehmen und alles. Und andere haben gesagt, ja, in dieser Werkstatt gibt es bestimmt einen Ofen. Ich sitze auf der Ofenbank und dann habe ich da mein Kuscheltier und dann habe ich meine Kuscheldecke und beobachte ihn. Und manchmal gehe ich zu ihm hin, dann rede ich mit ihm, dann bleibe ich bei ihm und dann gehe ich wieder zurück. Und wir haben sogar, oder ich habe Rückmeldungen bekommen, dass erwachsene Menschen mir immer wieder eine E-Mail oder eine WhatsApp geschrieben haben, ich bin immer noch in der Werkstatt von Eli. Ich habe es mir jetzt wohnlich eingerichtet und langsam, ganz langsam kann ich mich wohlfühlen und ein Gefühl von Heimat auch in meinem Inneren spüren.
Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, das Allerwichtigste ist die Grundsatzentscheidung, dass ich zu Eli in seine Werkstatt gehe und nicht in meinem gewohnten Umfeld verbleibe und mir darüber nie Gedanken mache. Also entscheiden und dann auch tun. Und dann natürlich sich überlegen, wo gehöre ich, wo ist mein Platz. Und ich denke, die Adventszeit ist eine wunderbare Zeit, sich darüber einmal Gedanken zu machen.
Und auch ein Leben lang, dass wir immer wieder hingehen zu unserem Schöpfer, der uns geschaffen hat und nachspüren, ja, wo bin ich gerade? Bin ich auf der Werkbank? Brauche ich die ganz tiefe Nähe oder fühle ich mich gerade weiter abseits? Wo stehe ich? Möchte ich in seinem Arm? Bin ich in seinem Arm? Und darf er auch mich verändern, mich und mein Leben verändern und mich dann auch wieder in die Welt hinausschicken. Wichtige Impulse waren das heute. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich. Es gibt noch zwei Einheiten. Die nächste Einheit wird im Januar sein. Und zwar dann geht es darum, so verändert die Hagiotherapie den Menschen. Vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick, worum wird es da gehen?
Wir werden in der nächsten Sendung einige Beispiele bringen, wie die Hagiotherapie Menschen verändert hat, welche Schwierigkeiten sie am Anfang hatten, als sie zu uns kamen und wie die Hagiotherapie dann gearbeitet hat, wie gearbeitet wird und wie sich dann am Ende das Leben neu gewandelt hat, wie sich das Leben neu gestaltet hat. Natürlich werden wir das, wie schon gewohnt, verbinden mit Geschichten, verbinden mit Meditationen, so wie und auch Inhalte aus der Therapie wieder.
Und wenn jetzt schon jemand gerne einen Hagiotherapeuten aufsuchen möchte, wie finde ich denn den für mich passenden, der auch vielleicht in meiner Gegend wohnt, wo ich gut hinkomme? Herr Diakon Fassbender.
Ja, wenn Sie Internet haben, gehen Sie auf unsere Internetseite www.hagio.de. Dort ist unter Ansprechpartnern eine Liste und auch eine Landkarte von Deutschland aufgeführt, wo Hagio-Assistenten sind. Und wenn Sie das nicht können, rufen Sie an in Limburg bei mir 06431 45362 oder über Radio Horeb werden Sie auch verbunden. Das ist der einfachste Weg für Sie.
Genau, und der Hörerservice hält wie immer alle Kontaktinformationen für Sie bereit. Die Radio Horeb Telefonnummer finden Sie auf Ihrem Programmfaltblatt. Das wäre der Hörerservice, der Ihnen auch weiterhilft, wenn Sie gerne die Skripte zu jeder Einheit, die Arbeitspapiere, wen haben Sie kurz Handout genannt, Englisch. Der Hörerservice hat die Nummer 08328 921 110. Und nun bekommen wir noch den Segen.
Vater im Himmel, du hast uns das Leben geschenkt. Wir brauchen deinen Segen und deine Hilfe, dass wir es so leben, wie du es mit uns vorhast. Nur so werden wir glücklich werden und dir und der Welt dienen können. So segne uns der Vater, der uns geschaffen hat, der Sohn, der uns erlöst hat, und der Heilige Geist, der uns Liebe, uns mit Liebe und Tatkraft erfüllt. Amen.
Amen. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.